Ein wunderschönen guten Tag. Jens, mein Lieber, ich grüße dich hier aus dem kalten Westerwald bei 14 Grad, Mitte Juni, man glaubt's kaum. Grau in Grau der deutsche Sommer, aber sonst alles, wie wir gerne sagen, im grünen Bereich, mein Lieber. Schön heute eine neue Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Wir freuen uns heute wieder auf ein spannendes Thema. Und bevor ich unseren nächsten Gast vorstelle, den wir heute wieder mit in der Leitung haben, wie geht's dir, mein Besser? Wie ist die Lage in Hannover?
Ernst, aber nicht hoffnungslos. Und du weißt, wie es ist. Die Sonne, wenn sie draußen nicht scheint, scheint sie bei uns im Herzen. Ich freue mich wieder auf eine neue Folge mit dir. Die Fußball-Weltmeisterschaft hat ihre ersten Spiele gestartet. Das heißt, mein Leben gleicht jetzt so ein bisschen dem eines Vampirs. Nachts um 4 irgendwie Haiti gegen Schweiz gucken und dafür morgens ein bisschen länger schlafen. Das sind so die Vorteile der Selbstständigkeit, die man dann für solche Großereignisse auf jeden Fall nutzen kann. Aber Spaß beiseite. Sportlich dabei, aber nachts um 4 brauche ich meinen Schönheitsschlaf, denn Schönheit bei mir ein wichtiges Thema. Ich fange an zu schwafeln, wollte halt einfach mal einen etwas anderen Einstieg haben, hat jetzt eher so semi-gut funktioniert. Sportlich wird unser Thema heute vielleicht auch für mich auf jeden Fall extrem lehrreich, das weiß ich jetzt schon, weil ich sowohl dem Gast als auch dem Thema heute eine Menge, was meinen Körper angeht, zu verdanken habe. Aber bevor wir jetzt hier noch anderthalb Minuten kryptische Einleitungen und Moderationen starten, David, erzähl doch mal, wer ist heute am Start?
Jens, wundervoll. Ich wollte dich gerade noch fragen, wolltest du jetzt unsere klassische Einleitung mit ein bisschen Geplänker einmal durchbrechen? Das heißt doch eigentlich so schön, never change a winning team oder system. Aber ich fand, du hast das trotzdem ganz hervorragend gemacht und ich weiß, die Leute da draußen lieben dich trotzdem, mein Lieber. Heute ein spannendes Thema. Du sagst es, auch ich bin schon ganz gespannt, wie der Ausgang ist. Wir haben zwar immer einen kleinen roten Faden und überlegen uns das Ganze natürlich, aber wir gehen ergebnisoffen an die Sache ran. Und in diesem Sinne darf ich heute begrüßen Marieke Kosegarten-Jung, der volle Name. Das Thema ist Achtsamkeit und Resilienz durch Yoga. Wir dürfen Marieke heute hier in unserem Podcast begrüßen und freuen uns schon ganz sehr. Hallo, Marieke.
Ja, hallo ihr beiden. Hallo lieber David, hallo lieber Jens. Ich freue mich sehr auf das Interview jetzt gerade und ja, danke euch für die Einladung schon mal.
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Unsere Wunschliste mit Leuten, die wir gerne in unserem Podcast hören würden, von Barack Obama bis hin zu anderen großen Persönlichkeiten, ist ja lang. Insofern freuen wir uns immer, wenn jemand vorbeikommt. Und wir wollen uns heute nochmal dem Thema Achtsamkeit und Resilienz widmen, aber mit der speziellen Komponente durch Yoga als Methode, durch Yoga als Tool und oder auch als Lebenseinstellung, um auf den Weg zu mehr Gelassenheit im Alltag da nochmal besser voranzukommen. Und Jens, wenn du nicht noch Hallo sagen möchtest, dann würde ich schon fast mit der ersten Frage starten, die mir und unseren Zuhörern ja bestimmt brennend unter den Nägeln sitzt.
Ja, vielleicht möchte ich aber noch Hallo sagen. Hallo Marieke, schön, dass du da bist. Die Nummer konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, aber jetzt hau einen raus, David. Wir sind schon wieder bei 4 Minuten Einleitung. Wir müssen zusehen, dass wir hier schnell ans Eingemachte kommen.
Und das ist wundervoll. Deswegen habe ich ja direkt profimäßig, wie ich dich kenne, eine Pause eingelegt, weil ich mir dachte, da kommt noch was. Aber starten wir doch direkt rein. Marieke, als allererstes vorweg für alle, die dich jetzt so noch nicht kennen. Wer bist du? Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir und wie würdest du dich selbst in wenigen Sätzen beschreiben?
Ja, hallo. Also, ich würde sagen, ich bin 63 Jahre schon auf dieser wundervollen Erde. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich freue mich jeden Tag, hier sein zu dürfen. Bin zudem Mutter von 4 Kindern, von 4 wundervollen Kindern und 2 wundervollen Enkelkindern, Mitbegründerin vom Quest-Team, Iyengar-Yoga-Lehrerin und ja, dadurch auch Unternehmerin. Ich bin grundsätzlich positiv eingestellt, freue mich meines Lebens und bin sehr naturverbunden.
Ja, wow, das sind doch schon mal direkt ein paar Knüller zum Anfang. Mitbegründerin des Quest-Teams, die Potenzialentwickler Iyengar-Yoga-Lehrerin, Unternehmerin, wie ich in den Recherchen vorher herausgefunden habe, auch noch Gesundheitsberaterin und wunderbare Mutter von 4 Kindern. Das hört sich einfach nach einer gigantischen Rollenvielfalt an. Side-Fact, um das direkt mal vorwegzunehmen, auch meine Mutter, also danke für den Shoutout mit den 4 wundervollen Kindern, da gehöre ich ja auch dazu, wenn wir nicht noch irgendwo eins vergessen haben, von dem ich nichts weiß. Wie ist es denn eigentlich, für dich diese ganzen Rollen unter einen Hut zu bringen? Das hört sich ja wirklich mehr als ein kleines Spannungsfeld an.
Ja, okay. Also erstmal musste ich ja schmunzeln. Es gibt keine weiteren Kinder. Es gibt diese 4. Ja, wie schafft man das alles? Es sind ja nicht alle Punkte auf einmal anwesend gewesen, sondern es kamen auch die Kinder eins nach dem anderen. Ich bin Mitbegründerin vom Quest-Team. Die Yoga-Lehrer-Ausbildung kam sehr viel später dazu. Ich bin von Anfang an natürlich auch Mitunternehmerin. Die Gesundheits- und Ernährungsberaterin habe ich zwischendrin gemacht. Da wart ihr, also meine Kinder, aber alle schon mehr oder weniger erwachsen. Also es gab bestimmte Lebensabschnitte, wo immer wieder ein Schwerpunkt von diesen Rollen war. Und insofern habe ich das alles ganz gut unter einen Hut gebracht, denke ich.
Das würden wahrscheinlich alle, die dich so kennen, auf jeden Fall unterschreiben. Auch das Thema mit der Lebensfreude, wenn man dich kennenlernt, würden, glaube ich, alle unterschreiben. Bei 3 Kindern würde ich das wundervoll auch unterschreiben. Beim 4. würde ich sagen, ist ein Zwischending. Nein, ich habe ihn lieb.
Über meine kleine Schwester, Jens.
Ich habe ihn lieb, er weiß es, deswegen bringt es ja auch nichts, da so zu tun, als wäre das nicht so. Wir wollen uns jetzt ja heute auf alle Rollen konzentrieren, aber eine ganz besonders in den Mittelpunkt stellen, und das ist das Thema Yoga. Mit dem Thema Yoga hast du es auch geschafft, diejenigen anzustecken, die da irgendwie am Anfang nicht ganz so drin waren. Vielleicht meine ich mich damit, vielleicht wird das heute im Laufe der nächsten Stunde auch nochmal irgendwie Thema. Aber wie bist du denn selbst zum Yoga gekommen und was war so die Faszination bei dem Thema?
Ja, das ist eine gute, interessante Frage. Also wir sind vor vielen, vielen Jahren, so ich denke 34, 35 Jahre her, hier ja nach Niedersteinebach, Grube Luise gezogen. Und in dem Kontext bin ich tatsächlich das erste Mal in Berührung mit Yoga gekommen. Und wir haben hier so eine kleine Yoga-Gruppe gehabt, die sich unregelmäßig getroffen hat. Und was mich daran fasziniert hat, ich bin ein Bewegungsmensch, schon immer gewesen. Ich bin früher geritten, ich bin gejoggt, ich habe mal eine Tanztherapie-Ausbildung angefangen. Und ja, Yoga war sehr, sehr faszinierend für mich. Und allerdings muss ich dazu sagen, es hat mich nicht gleich so sehr gepackt, sondern es war vor allen Dingen dann der Philipp, also dein Vater David, der immer wieder gesagt hat, lass uns doch noch mal die Yoga-Lehrerin einladen. Es war nämlich früher so, dass wir das Haus noch ohne Möbel hatten, dadurch viele Wände. Und es gab hier eine Iyengar-Yoga-Lehrerin. Und die haben wir dann eingeladen, haben noch 5 Freunde von uns eingeladen und bei uns im Wohnzimmer dann Yoga gemacht. Und ja, und das war immer wieder auch Philipp, der gesagt hat, komm, lass uns die noch mal einladen. Und so war der Start, und daraus entstanden ist dann ja auch eine regelmäßige wöchentliche Praxis in verschiedenen Privathaushalten, im Keller oder vor dem Kamin, wo wir uns dann getroffen haben. Wir haben unsere Matte, unsere Klötze, Holzklötze und einen Gurt. Das war alles, was wir hatten, womit wir angefangen haben.
Ja, krass. Da hört sich fast so an wie so ein illegaler Yoga-Ring, der irgendwo in versteckten Räumen dann durchgeführt wird. Aber extrem spannend, weil man jetzt ja auch schon sieht, dass man das Ganze überall eigentlich anwenden kann. Und wenn man Leute hat, die Lust auf das Thema haben und so 2, 3 kleinere Hilfsmittel, kann man direkt starten. Und das ist ja auch, wenn wir nachher so zur Integration in den Alltag kommen, nochmal ein Schlüssel, warum wir das Ganze so, so spannend und so sinnvoll finden. Jetzt war eigentlich die Frage so, erinnerst du dich noch an deine erste Yogastunde und welchen Eindruck hat sie hinterlassen? Du kannst dir jetzt aber aussuchen, wenn du sagst, das war eher so lieber auf den 2. oder 3. Blick, ob du wirklich die erste Stunde nehmen willst oder diejenige, wo du dann irgendwann gespürt hast, ah, oh, da will ich mehr?
Ja, da würde ich doch auf den zweiten Teil deiner Frage lieber eingehen, weil tatsächlich so ganz wirklich an die erste Stunde erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass wir eine Phase hatten, also Philipp und ich, wo wir halt dieses wöchentliche Yoga, wie eben beschrieben, gemacht haben. Dann hatte ich eine sehr intensive Zeit, allerdings im Fitnessstudio. Ich habe gespürt, das gibt mir Kraft und Muskelaufbau, habe allerdings dann immer nach meinen Einheiten 1, 2 oder 3 Yoga-Übungen, die mir gerade einfielen, zum Dehnen und Stretchen gemacht. Und dann habe ich gespürt, das geht mir doch irgendwie, ja, war das nicht so wirklich meins nach einigen Jahren Fitnessstudio. Ich habe gespürt, die Musik ist nicht so meins und dieses Posing vor den Spiegeln ist nicht so meins. Und dann bin ich auf einen sehr grundlegenden Film aus dem Yoga gestoßen, habe mir den angeguckt, der heißt Der atmende Gott. Und das war bei mir die Initialzündung. Auf einmal habe ich mich erinnert, was Yoga in mir eigentlich ausgelöst hat. Im Gegensatz zu Fitnessstudio. Ich will das Fitnessstudio nicht runterspielen, aber dieser ganzheitliche Ansatz von Yoga, der hat mich dann auf einmal geflasht. Ich bin am nächsten Tag in das Fitnessstudio, habe mich abgemeldet. Die hat auch sofort gesagt, ja, kein Problem. Die war völlig überrumpelt. Ich habe gesagt, ihr seid ein super Fitnessstudio. Ich empfehle euch immer weiter, aber ich mache jetzt Yoga. Dann bin ich zu meiner damaligen Yogalehrerin gegangen, habe mich 3-mal die Woche in Kurse eingeschrieben und nach ganz kurzer Zeit entstand dann der Wunsch, noch tiefer einzusteigen und auch die Iyengar-Yoga-Ausbildung zu machen. Also wir haben ja immer Iyengar-Yoga gemacht. Für mich die Form des Yogas, die ich kennengelernt habe und die für mich einzig wahre Yoga-Form, sage ich mal. Und darin habe ich dann die Ausbildung gemacht. Es ist ein 3-jähriges Studium, wo ich in die Physiologie, die Anatomie, natürlich in die Haltungen, also in diesen 8-fachen Pfad des Patanjali, also harter Yoga, eingestiegen bin. Und seitdem helfe ich anderen Menschen, dieses Gefühl des ganzheitlichen Wohlbefindens da auf den Weg zu gehen, zu mehr Gesundheit in allen Bereichen.
Ja, Wahnsinn. Danke erst schon mal für diesen Einblick. Da war ja jetzt schon ganz schön viel dabei. Wir kommen später auch auf jeden Fall noch mal näher drauf zurück. Was verbirgt sich denn hinter Iyengar-Yoga? Weil Yoga ist ja mittlerweile in aller Munde und nicht nur mittlerweile, sondern ich glaube auch schon die letzten 10, 15 Jahre. Jedoch ist auch diese Iyengar-Yoga-Form, wie ich sie jetzt nennen möchte, oder dieser eine Zweig nochmal was Besonderes. Was mich denn dann noch interessieren würde, wäre aus einem anderen Blickwinkel darauf zu gucken, was für Werte sind dir denn zum Beispiel als Mutter, Unternehmerin und Yogalehrerin besonders wichtig, wo du sagen könntest, okay, diese Werte würden auf alle 3 Bereiche oder auf alle besonderen Zweige deines Lebens da passen. Könntest du das in einem Satz formulieren?
Ja, als allererstes fällt mir da ganz spontan die Freude ein. Also Freude durch die Kinder, als ihr klein und auch als seit ihr groß seid. Die Freude und Leichtigkeit als Unternehmerin und die Freude als Yogalehrerin. Also die Freude ist wirklich für mich ein Hauptwert. Damit meine ich die Lebensfreude, die Freude, die aus mir raus entspringt dadurch, dass ich das tue, was mir Freude macht. Und da bin ich immer mehr hingekommen. Deswegen würde ich jetzt Freude als erstes nennen. Aber natürlich und vor allem ist mir auch Ehrlichkeit wichtig. Und da ich ein absoluter Teammensch bin, die Ehrlichkeit.
Das kann ich auf jeden Fall auch so wiedergeben. So erlebe ich dich auch als Mutter immer wieder. Und eine Frage, die ich noch hätte, bevor wir dann einfach mal in den Hauptthemenblock einsteigen, wäre: Du hast ja, wie gesagt, eben erzählt, dass du 4 Kinder hast. 1 davon bin ich, noch 2, also 3 wunderbare Geschwister habe ich, 2 Schwestern und einen Bruder. Was hast du denn durch deine Kinder über das Thema Gelassenheit, Geduld und Achtsamkeit gelernt? Könntest du uns dazu was sagen? Gibt es da überhaupt etwas oder sagst du, das ist alles auf anderen Wegen entstanden? Man sagt ja nicht umsonst, dass auch oft die Kinder die besten Lehrer sind.
Jawohl, das kann ich wohl absolut unterschreiben. Also ihr seid schon auch meine besten Lehrer gewesen. Durch euch habe ich Geduld gelernt. Na klar, irgendwann waren 4 Kinder da. Hallo, da kannst du nicht jedem immer absolut gerecht werden und schon gar nicht dein, also meinen eigenen Ansprüchen oder meinen eigenen Wünschen, sondern natürlich habe ich euch, vor allen Dingen als ihr klein wart, immer in den Vordergrund gestellt. Und insofern musste ich Geduld mit mir entwickeln, aber auch Geduld mit euch, weil ihr wart ganz, habt ganz unterschiedliche Temperamente. Und das war wohl ein ganz großer Aspekt, den ich auch durch euch gelernt habe und den ich aber haben musste, weil hätte ich nicht die Geduld gehabt, mir wäre der Faden bestimmt öfter gerissen.
Ja, das glaube ich. Gerade als ich als Vater von einer wunderbaren Tochter und noch einem kleinen Junior kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie das wäre mit noch zweien auf der ganzen Reise. Also da erstmal und wie immer Hut ab für diese Leistung. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Yoga, Achtsamkeit und innerer Balance. Und bevor wir jetzt tiefer in dieses Thema einsteigen, kommt es uns ja so vor, und das merken auch Jens und ich ja in unserer Arbeit, dass viele Menschen heute ständig gestresst sind. Und wie siehst du das? Kannst du das auch beobachten? Kriegst du das auch mit? Das wäre noch so eine Frage, die mich doch sehr interessiert.
Ja, das Thema Stress. Also ich weiß nicht genau, ob ich sagen kann, okay, sind die Menschen früher gestresster gewesen oder sind sie heute gestresster? Was ich wahrnehme, ist, dass sie heute sehr gestresst sind. Das nehme ich in meinen Kursen abends wahr, weil ich zum Beispiel auch immer gerne frage, wie sieht es aus bei dir, ohne da jetzt zu tief ins Persönliche zu gehen. Viele bringen aber Erschöpfung mit in den Kurs, weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben, weil sie den ganzen Tag als Erzieherin mit Kindern und einem großen Lautstärkepegel umgehen mussten, weil sie ja so viele Anforderungen haben, sich auch zum Teil nicht genügend um ihre Kinder kümmern können, aber durch dieses, was sie sagen, dann auch gestresst sein, es immerhin schaffen, zu mir in den Unterricht zu kommen und auf die Matte zu gehen. Und das finde ich dann so faszinierend. Das heißt ja, sie merken, dass es was mit ihnen tut, dass sie weniger gestresst sind. Also ich würde sagen, ja, die Menschen sind heute durch die ganzen Anforderungen viel gestresster als früher.
Okay, herzlichen Dank.
Und das
Jens, ist lieber, jetzt, damit ja, kann ich noch meine Stimme die ganze Zeit auf der Tonspur hört. Wie sieht das denn mit deinen Fragen aus, die du dir notiert hast für den großen Themenblock? Es geht spannend weiter und dann würde ich doch einfach mal an dich abgeben, mein Lieber.
Ja, ich habe gerade gedacht, du fragst, wie es in mir und meinem Stresspegel geht, aber wie es mir geht, ist immer nur in den ersten 2 Minuten relevant und danach kriege ich hier die kalte Schulter gezeigt. Nein, Spaß beiseite, wir haben jetzt ja auch ein Thema, wo wir uns fachlich nähern wollen, beziehungsweise Marieke, wo wir jetzt auch deine Einblicke haben wollen, und Stress, Achtsamkeit, Yoga, Ruhe, das sind ja alles so Buzzwords, die dann irgendwie rausgehauen werfen, miteinander zu tun haben. Und wir wollen mal versuchen, das so ein bisschen in Balance zu bringen. Aber 2 Fragen interessieren mich. Das eine, wenn die Leute jetzt so gestresst bei dir sind und du hast das eben so schön gesagt, auf die Matte kommen, erkennst du denn oder würdest du jetzt ohne die Frage, wie geht's dir heute, an der Atmung, an der Sitzhaltung, an dem, wie jemand reinkommt, schon erkennen, oh, das war eher ein stressiger Tag oder das ist eher was Entspannteres? Kann man sowas sehen?
Ja, wenn ich ganz genau hinschaue, und das tue ich ja meistens, also Menschen, die jetzt gestresst kommen zu mir ins Yoga-Atelier, die haben auch schon so ein bisschen so eine Anspannung im Blick. Sie weichen vielleicht meinem Blick aus und ich habe den Eindruck, sie sind noch in Gedanken mit etwas sehr beschäftigt oder sie haben mir sogar vorher geschrieben, hey, ich komme 5 Minuten später, kannst du schon mal die Matte ausrollen? Das würde ich vielleicht als so ein leichtes Stressanzeichen werten, wobei deswegen frage ich lieber, das ist ja meine eigene Vermutung und ich möchte ja die Menschen auch dazu führen, dass sie darüber reden, dass ihnen das selber auch bewusst wird. Und na klar, Kurzatmigkeit, wie sagt man, Wuseligkeit beim Aufbau der Matte oder unorganisiert sein, die Sachen mitzubringen, die müssen ja bei mir, kommen bei mir rein und holen sich eine Matte und verschiedene Sachen wie Klötze, Gurte, Decken oder auch noch Spezialprops, nennen wir das, Hilfsmittel, die wir für unseren Yoga-Unterricht nehmen. Also das können alles Anzeichen sein, bis dahin, dass entweder nur geredet wird am Anfang oder dass jemand völlig in sich gekehrt ist, das können doch alles Anzeichen von Stress sein. Aber wie gesagt, ich hole mir das dann lieber in einem direkten Gespräch ab. Na klar, auch wenn jemand ganz kurzatmig ist, kann das ein Zeichen zu Stress sein. Kann aber auch sein, dass er sich gerade so beeilt hat, vom Auto ins Yoga-Atelier zu kommen, dass er ein bisschen außer Puste war. Also es gibt da immer mehrere Möglichkeiten. Deswegen lieber die Abfrage.
Das finde ich auch mit dem direkten Gespräch hervorragend. Passt ja auch so zu der Philosophie von uns im Quest-Team. Und da du Mitbegründerin bist, macht das Sinn, dass du diese Philosophie dann ja auch in deinen Alltag übertragen hast. Wie gehst du denn in den ersten Sekunden oder Minuten dann mit dem Thema um? Gibst du dem ganzen Raum oder geht es dann normal in Anführungsstrichen mit der Stunde los und in dem Prozess schaust du dann, dass du mehr Ruhe in die Menschen bringst?
Ja, also ich frage sie ab und sage dann, ja, ich habe vielleicht heute dann ein spezielles Thema, zum Beispiel Rücken oder Schulter. Das passt ganz gut. In den meisten Situationen von Stress ist es so, dass wenn die Menschen ins Tun kommen, in die Bewegung und dann in die Abfolge, so wie wir eine Stunde aufbauen. Ich fange ja immer an mit einer kurzen Atembetrachtung. Ich leite die Menschen an, dass sie auf der Matte ankommen, dass sie vom Kopf in den Körper kommen, durch eine Aufmerksamkeit für den Atem, erstmal für den Körper und wahrzunehmen, wie sie sitzen. Wir sitzen immer in einer bestimmten Aufrichtung und dann führe ich sie zum Atem hin, dann nehmen sie wahr, wie ihr Atem gerade fließt und dann wird es insgesamt ruhiger. Und gehe dann ja die Sequenz, die ich vorbereitet habe, so nennt man die Abfolge von Yoga-Haltungen, durch mit den Menschen. Und wenn einer sagt, er hat jetzt zum Beispiel, oh, mir tut jetzt der untere Rücken sehr weh, dann gebe ich oder habe dem ja noch mehr im Fokus und schaue öfter zu dem und gebe dem dann spezielle Hinweise auch nochmal, wie er in der Haltung was Gutes für seinen Rücken tun kann. Vielleicht presst er die Fersen nicht oder hat die Füße nicht richtig in Kontakt mit dem Boden. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja, da haben wir doch schon mal einen sehr schönen ersten Einblick bekommen. So langsam kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Man kommt ins Yoga-Atelier, man holt sich erstmal seine Sachen. Da muss man ja schon mal ein bisschen selbst organisiert unterwegs sein. Wird von dir so in der Art ein bisschen beobachtet bei den Abläufen. Und dann, was ich sehr schön finde und auch als großer Freund des Iyengar-Yogas ist dann diese auch trotz der Vorbereitung sehr individuelle Möglichkeiten auf die einzelnen Beschwerden und die einzelnen Baustellen einzugehen. Finde ich super spannend. Was mich vorgelagert nochmal interessieren würde, da ja heute die meisten Menschen und viele Menschen und das ja gefühlt in aller Munde ist, dieses Thema Achtsamkeit. Was genau bedeutet dieser Begriff für dich?
Ja, ich denke, Achtsamkeit ist wirklich eine never-ending story, weil ich bin nicht sicher, ob wir wirklich mal damit irgendwo ankommen würden. Achtsamkeit bedeutet für mich, möglichst in jedem Moment präsent bei mir zu sein und dadurch das wahrzunehmen, was ist. Dadurch mein Gegenüber wahrzunehmen, dadurch mein Umfeld wahrzunehmen, den Raum, die Situation, in der ich mich jetzt befinde. Und Unachtsamkeit wäre im Gegensatz dafür, dass ich irgendwo anstoße, mir den Zeh wehtut zum Beispiel oder mir irgendwas runterfällt. Ja, das würde ich so beschreiben.
Also so ein ganz bewusstes Umgehen mit dir, der Situation und ein Bewusstsein in dem Moment.
Ja, genau.
Ja, finde ich super spannend. Eine weitere Frage, die mir so aufgestoßen ist, ist einerseits, also es ist vielleicht eine Kombination aus zwei Fragen. Warum fällt es oft und den Menschen heute so unglaublich schwer, im Hier und Jetzt zu sein? Und würdest du sagen, es gibt einen direkten Unterschied zwischen Entspannung und Entspannung oder Entspannung und innerer Ruhe?
Ich würde sagen, also ich fange mal mit der letzten Frage an. Also ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Entspannung und innerer Ruhe. Entspannung kannst du haben, wenn du viel gelaufen bist, dich viel bewegt hast, legst dich aufs Sofa und entspannst dich. Holst tief Luft, trinkst was Schönes, einen Kaffee, einen Tee, Wasser, was auch immer, oh, machst es dir schön. Für mich ein Unterschied zu innerer Ruhe. Diese innere Ruhe nimmst du ja auch mit, wenn du dann in einer Aktion bist. Also das ist für mich noch etwas Gesetzteres als nur Entspannung. Wobei natürlich die Entspannung ganz wichtig ist. Denke ich aber, dass die Achtsamkeit für dich und für deinen Körper und was du gerade im Moment fühlst, was jetzt gerade in dir los ist, zu mehr Ruhe in dir führt.
Also ganz eng miteinander verbunden. Woran liegt es deiner Meinung, dass es den Leuten so schwer fällt, im Hier und Jetzt zu sein, wie man so schön sagt? Also eben, wie du gesagt hast, achtsam zu sein, auch in dem Moment?
Also ich denke, ich sehe und ich fühle, dass die Anforderungen an uns und dem, wie wir sind, einfach gestiegen sind. Das Umfeld von uns, es ist ja super anstrengend, allen gerecht werden zu wollen, genügend Geld zu verdienen, auch noch für Entspannung sorgen, für andere Menschen da zu sein. Das ganze Umfeld spielt da eine Rolle. Dazu auch die Medien, die Fernsehen und Radio. Überall wird doch ziemlich die Angst, wenn ich das mal so beschreiben darf, geschürt. Und das führt dazu, dass wir uns gestresster fühlen, den Kopf voller To-Do-Listen haben und natürlich auch der eigene Anspruch an Perfektion oder so. Das steigt ja auch und das stresst ja dann auch und bringt dich von der Rolle und aus dem Jetzt.
Ziemlich genau dieses Thema mit den Vergleichen und alles, was damit zugehört, war witzigerweise das Thema der letzten Folge, wo wir uns mit Selbstfürsorge und sag Ja zu dir selbst oder sei lieb mit dir selbst beschäftigt haben. Und das ist schön, dass du das hier auch nochmal bestätigst und dass Achtsamkeit ja am besten auch dann gelingt, wenn wir uns zu 100% so akzeptieren, wie wir sind und da auch, wie gesagt, mit uns oder positive Worte finden. Und wir hatten beim letzten Mal auch dieses, man darf sich nicht unbedingt vergleichen, aber trotzdem will ich das jetzt tun, aber in einem positiven Sinne, weil man hat ja immer so Menschen, die in bestimmten Bereichen einen faszinieren und du bist das auf jeden Fall in Sachen positive Lebenseinstellung, im Moment sein, da sein, wirklich präsent zu sein. Da habe ich jetzt persönlich in meinem Leben wenig Menschen kennengelernt, die das so gut können, wie du das Ganze kannst, beziehungsweise das Ganze einfach so ja, integriert haben. Deswegen schön, da auch deine Worte nochmal zu hören und dieses Kompliment wollte ich mal kurz raushauen. Jetzt wäre es cool, weil Yoga ja dein treuer Begleiter in Anführungsstrichen ist, mal rauszufinden, ob das sich vielleicht irgendwie bedingt. Und vielleicht könntest du erstmal so ein bisschen einsteigen, welche Rolle hat so das Yoga vielleicht bei dir gehabt in Sachen Achtsamkeit? Und wir müssen jetzt dann auch schon einmal die Begriffsthematik mit einbringen. Wir haben ja eben schon von dem Iyengar-Yoga gesprochen. Vielleicht kannst du so direkt, wenn du den Bogen geschlagen hast, auch zwei Sätze sagen, was ist eigentlich Iyengar-Yoga und wie unterscheidet sich das oder was macht man da?
Ja, lieber Jens, erstmal vielen Dank für das schöne Kompliment. Nehme ich sehr gerne an. Hast du sehr schön ausgedrückt und danke dir dafür. Ja, das Thema Achtsamkeit bei Yoga war bei mir jetzt tatsächlich zu Anfang nicht im Vordergrund, sondern es ging für mich also ganz weit zurückgedacht. Ich mache ja jetzt insgesamt schon 35 Jahre Iyengar-Yoga für mich. Und ganz zu Anfang war wirklich meine körperliche Befindlichkeit ausschlaggebend. Ich hatte Rückenbeschwerden bis zur Unbeweglichkeit. Das heißt, mit 2 oder 3 kleinen Kindern konnte ich meinem Alltag nicht gerecht werden. Habe gemerkt, dass Yoga mir eine gewisse Beweglichkeit zurückbringt. Mit fortlaufender Praxis immer mehr kam ich zu der Zeit mit den Fingerspitzen vielleicht höchstens auf Kniehöhe, wenn ich mich vorbeuge mit gestreckten Beinen, komme ich heute mit der flachen Hand auf den Boden mit gestreckten Beinen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie verletze dabei. Das Thema Achtsamkeit ist sukzessive durch das Yoga, aber auch durch die Beschäftigung der Themen unserer Firma Questteam, die Potenzialentwickler, also Selbststeuerung und Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit. Das alles hat dazu beigetragen, dass ich immer mehr meine eigene Achtsamkeit schule. Und ja, meine tägliche Praxis ist eigentlich der Alltag, natürlich auch im Unterrichten von Iyengar-Yoga. Iyengar-Yoga ist eine ganz spezielle Form des Yoga. Ich würde sagen, es ist mit die anspruchsvollste Form, weil sie beinhaltet zum Beispiel ein dreijähriges Studium. Wir haben in der Ausbildung an die 1000 Unterrichtsstunden. Nur mal so zum Vergleich, ich will jetzt keine anderen Yoga-Richtungen abwerten, überhaupt nicht, weil es gibt für jeden Menschen das richtige Yoga. Aber Yoga-Lehrer ist zum Beispiel in Deutschland kein geschützter Begriff. Jeder, ich sage es jetzt sehr profan, der einen Wochenendkurs im Yoga besucht hat, kann sich Yoga-Lehrer nennen. Es gibt Verbände in Deutschland, die schon auf eine bestimmte Qualität achten. Und Iyengar-Yoga-Lehrer dürfen sich nur die Lehrer nennen, die diese dreijährige Ausbildung absolviert haben. Es gibt einen Iyengar-Yoga-Lehrerverband. Und der Meister, der diese Form des Yogas kreiert hat, ist der BKS Iyengar, dessen Hauptinstitut sitzt in Indien. Und der Iyengar hat in den 1960er Jahren ein ganz, ganz wichtiges Buch geschrieben, das heißt Licht auf Yoga und wird auch als die Yoga-Bibel in vielen Richtungen, für viele Richtungen genannt. Das Iyengar-Yoga zeichnet sich aus durch eine hohe Präzision und Ausrichtung der Haltungen. Wir achten also von der Kleinzehseite bis zum Scheitel auf eine gesunde Ausrichtung des Körpers. Die Gelenke werden in verschiedenen senkrechten und waagrechten Linien übereinander gebracht. Und da dazu nicht jeder Mensch in der Lage ist, aufgrund von körperlichen Verhältnissen, setzen wir sogenannte Props oder Hilfsmittel ein. Sie unterstützen den Übenden, deswegen kann auch jeder in jedem Alter Iyengar-Yoga mitmachen. Sie unterstützen den Übenden, in das richtige Asana zu gehen. Das kann dabei ein Tisch sein, ein ganz normaler Esstisch. Das kann ein ganz normaler Stuhl sein. Das ist ein Gurt, den man spannen kann. Das sind Klötze aus Holz, aus Kork, aus Hartschaum. Und das ist die ganz konventionelle Yogamatte, ohne die sich heute kaum jemand vorstellen kann, Yoga zu machen. Und auch die ist quasi eine Erfindung von dem Iyengar. Also es werden verschiedene Sachen eingesetzt. Ich arbeite vor allen Dingen mit Wänden, mit Klötzen, mit Matten, mit Decken und mit sogenannten Seilen an der Wand. Das hört sich jetzt sehr abenteuerlich an, aber sie helfen dabei, die Gelenke noch beweglicher zu machen, eine Leichtigkeit zu erfahren und die Gelenke auf einen Zug zu bringen, was sehr gesund ist für die Gelenke, weil sich da nämlich die Gelenkkapseln mit Flüssigkeit vollsaugen können, damit sie beweglich bleiben. Also das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Abriss.
Danke dafür. Ich musste gerade zwischendurch 2-3 Mal schmunzeln, weil vielleicht gab es ja auch mal jemanden, der Yoga gemacht hat und der am Anfang auch ganz große Herausforderungen in Sachen Beweglichkeit hatte. Vielleicht sind die Herausforderungen auch noch da, aber vielleicht arbeitet dieser jemand, den wir jetzt nicht beim Namen nennen wollen, ja daran, auch Stück für Stück seine Beweglichkeit zu verbessern. Und das war immer ganz schön. Ihr könnt jetzt mit den Fingerspitzen bis zum Boden, oder bis zu den Knien oder bis zu den Oberschenkeln Jens gehen. Das sind so die Momente, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde. Aber diese Präzision, die ist für mich zumindest immer total wichtig, weil man dann ja irgendwie auch schonend mit seinem Körper umgeht und irgendwie Dinge wahrnimmt, die man vielleicht lange vergessen hat oder ignoriert hat und sich da intensiver tatsächlich mit beschäftigt. Was ist denn so dein Erleben, diese Präzision, die man da hat? Hilft das dabei, dass man dann auch ruhiger wird? Oder erlebst du eher, dass die Leute dann versuchen, da auch einen gewissen Perfektionismus hinzulegen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke sowohl als auch. Das kommt so ein bisschen auf die Leute und den eigenen Charakter an. Ich sage sehr oft, hab die Achtsamkeit für dich, spür zu dir hin und in deinen Körper. Und es ist egal, was der Nachbar auf der Matte macht und wie weit oder wohin der kommt. Sondern spür rein, wo sind deine Grenzen? Wir wollen auf alle Fälle einen Schmerz vermeiden. Und dabei gibt es auch einen sogenannten Dehnungsschmerz. Also wenn du die Zehen irgendwo draufstellst und du spürst einen Zug in der Wade, ist das wahrscheinlich eher ein Dehnungsschmerz. Ein richtiger Schmerz würde heißen, sofort Stopp. Ja, und um diese Balance rauszukriegen, bedeutet es, wirklich Achtsamkeit in den eigenen Körper zu geben. Und ja, dadurch lernst du, also wie soll ich das sagen? Du wirst, weil du so in dem Körper bist, raus aus deinen Gedanken geschossen. Du kannst nicht mehr dran denken, was du jetzt nachher einkaufen musst oder was du noch zu tun hast auf deiner To-Do-Liste, sondern du bist ganz bei dir. Und je genauere Anweisungen ich gebe, die Kleinzehseite pressen, die mittlere Ferse pressen und mit dem Großzehballen halten, ist zum Beispiel eine Fußstellungsaufgabe. Und das musst du erstmal versuchen nachzuvollziehen. Und dann geht es ja schon quasi weiter. Du hast quasi keine Zeit, irgendwelche Gedanken zu bewegen, sondern du fühlst, ah, das tut weh oder das tut nicht weh. Oh, das fühlt sich gut an, da kann ich weitergehen. So geht das.
Ja, da wird man doch schon direkt schon beim Zuhören ruhiger, merke ich. Und ja, jeder, der schon mal in irgendeiner Weise Yoga gemacht hat, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Das ist wirklich schön, wie du das gesagt hast, in dem Moment, wo man damit beschäftigt ist, und der Geist die Beschäftigung hat, die Ausrichtung auszuführen, da ja kein Platz für irgendwelche anderen Gedanken sind und dadurch man ja auch zu einer inneren Ruhe kommt. Also finde ich super spannend. Ich habe auch immer erlebt beim Yoga, dass die Atmung auch unglaublich wichtig ist und man auch immer wieder darauf zu achten hat und ermahnt wird oder daran erinnert wird, auch weiter zu atmen, wenn man in verschiedenen schwierigen Übungen ist. Würdest du sagen, dass die Atmung da auch einen direkten Einfluss in Bezug auf dem Yoga aufs Nervensystem hat? Und was wäre deine Schlussfolgerung, warum sie da so einen beruhigenden Faktor hat?
Ja, auf alle Fälle hat die Atmung eine Auswirkung durch das Yoga auf dich. Und ich erinnere die Menschen, die zum Yoga zu mir in den Unterricht kommen, immer ans Atmen, weil ich hatte tatsächlich mal eine Frau, die hat ab und zu geatmet, weil die war sehr, sehr erfahren im Tiefseetauchen. Das heißt, sie konnte die Luft sehr lange aushalten und die hat dann plötzlich mal einen roten Kopf gekriegt. Und dann dachte ich, hol mal Luft. Und hat sie ganz stark eingeatmet. Sie hat also versucht, unbewusst, das war ihr nicht bewusst, den Atem angehalten, weil die Haltung für sie herausfordernd war. Und wenn du atmest, diese Haltungen provozieren deine Atmung in eine bestimmte Art und Weise. Und ein Teil des achtgliedrigen Pfads des Yogas ist ja zum Beispiel eine reine Atemhaltung. Das heißt Pranayama, also diese Atemkontrolle. Und das wirkt sich auf alle Fälle auf das Nervensystem aus, aber auch die Atmung, die durch die Haltungen initiiert wird. Also wenn du in Trikonasana, in dem Dreieck stehst, wird die Atmung auf eine bestimmte Art und Weise durch deinen Körper geführt. Und das wirkt sich aufs Nervensystem aus. Und es gibt inzwischen schon ganz, ganz viele, ein paar hundert klinische Studien zu Yoga. Und dabei ist Iyengar-Yoga die am meisten untersuchteste Yoga-Form. Und man stellt fest, dass die Botenstoffe, die Stress reduzieren über den Vagusnerv, durch die Haltungen ausgelöst werden. Das heißt, wir können den Blutdruck verringern, wir können hohen Blutdruck zu niedrigem Blutdruck führen, wir können niedrigen zu hohem, der wird also ausgeglichen. Und auf vielen Ebenen haben halt die verschiedenen Yoga-Haltungen gesundheitliche Auswirkungen. Aber auch der Blutzucker und die Blutfette werden reguliert. Also Yoga aktiviert einfach deine Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen. Und das ist natürlich individuell verschieden. Manche merken das erst über die körperliche Ebene, dass sie sich anfangen, wohler zu fühlen. Und viele andere merken dann, oh ja, ich bin ja vielleicht auch etwas entspannter im Alltag geworden. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Abstand zu dem, was mich sonst so stresst.
Das hört sich wunderbar an. Ich habe jetzt direkt schon Lust gekriegt, hier ein paar Yoga-Übungen abzufeuern. Auch ich als Rückenpatient und ja, großer Mensch habe dann, als ich angefangen habe, das Yoga mal regelmäßiger zu machen, direkt sämtliche Benefits im Kurz in kurzweiliger Zeit gespürt und finde es auch bis heute noch etwas, was einfach super ist, total individuell und jedem Einzelnen mit seinen eigenen Baustellen helfen kann, was ich auch immer so schön finde. Wenn die Leute da draußen jetzt bestimmt auch direkt sagen würden, hey, gibt es denn irgendwas, was du als Erste-Hilfe-Übungen empfehlen würdest, auch wenn wir jetzt noch keinen Videopodcast haben, der dann hoffentlich ab nächstem Jahr dann auch irgendwann kommt, gäbe es denn da auf der Tonspur irgendeine Anleitung, die du geben könntest? Und selbst wenn es eine Atembetrachtung ist, die bei Stress jetzt mal vordergründig helfen könnte?
Da würde ich ganz klar auf die Atembetrachtung gehen, weil dann in Haltung zu gehen, ist wahrscheinlich zu herausfordernd. In einer Stresssituation bist du ja in dem Moment. Und wenn du dich dann dran erinnerst, okay, ich spüre ganz kurz zu meiner Atmung hin. Das kann natürlich auch sein, wenn du in einem Gespräch bist und du merkst, okay, das ist gerade ultra stressig, ich brauche mal eine Auszeit, dann gehst du schnell aufs Klo. Und nimmst dir da eine Auszeit und spürst zu deiner Atmung hin. Und du nimmst wahr, wie du atmest. Und spür einfach mal nach, wie dein Einatmen geht und wie dein Ausatmen geht. Und schon kannst du einen gewissen Abstand feststellen. Also dein Nervensystem beruhigt sich gleich. Und wenn du dann wieder in das Gespräch gehst, hast du wie so einen kleinen Weg gemacht, um aus der Stresssituation rauszugehen. Eine andere Möglichkeit, um, wenn du nach einem Telefonat oder irgendwie im Alltag Stress hast und du hast gerade eine Wand in der Nähe. Du legst deine Unterarme auf die Wand im Stehen und stützt deine Stirn ein und gibst einen gewissen Druck auf die Stirn, indem du schräg zur Wand stehst. Auch das beruhigt sofort das Nervensystem. Das wären so ganz kleine Sofortmaßnahmen, wobei ich würde dir empfehlen, komm einmal die Woche 90 Minuten in einen Unterricht und das haben Studien gezeigt, es gibt dann, also das reicht aus, einmal die Woche 90 Minuten auf die Matte. Es reduziert Stress und es reduziert chronische Rückenschmerzen. Also da gibt es eindeutig Studien zu.
Ja, wahnsinnig spannend.
Ja, und das ist auch tatsächlich so, dass so diese anderthalb Stunden pro Woche da echt einen Unterschied ausmachen können. Ich würde jetzt nochmal, also du hattest das immer schon mal wieder drin, von der körperlichen Ebene so ein bisschen auch auf die Kopfebene in Anführungsstrichen kommen. Und wir sprechen da ja, das ist ja auch ein Wort, was sehr, sehr häufig genutzt wird, von der Resilienz, also so der Widerstandskraft gegen Stress. Das muss jetzt aber gar nicht das sein, worüber du sprichst, sondern du sprichst einfach darüber, wo dir gerade die Lust nachsteht. Welche Veränderungen merkt man so durch das Yoga, vielleicht auch, ich sage jetzt mal ganz platt im Kopf, ich hoffe, du weißt, wo ich drauf hinaus will.
Ja, lustige Frage. Also, das kommt natürlich auch wieder auf die Menschen drauf an. Viele berichten mir nach der ersten Yogastunde, ich biete ja immer eine Probestunde an, wenn sie ein anderes Yoga gemacht haben oder noch gar keine Erfahrung haben, und sagen, wow, das hat ja gut getan. Ich fühle mich völlig entspannt. Dabei habe ich ja so viel für den Körper getan. Und dieses, wenn die dann sagen, ich fühle mich entspannt, führe ich in erster Linie auf eine mentale Entspannung heraus, darauf zurück. Und aber diese mentale Entspannung kommt über die körperliche, über diese körperliche Ebene. Mit der Zeit, ich glaube, also es ist auch meine eigene Erfahrung, mit der Zeit, je länger du Yoga praktizierst, je öfter du wöchentlich auf die Matte gehst oder vielleicht sogar noch öfter als einmal, kannst du so etwas wie eine Widerstandsfähigkeit gegen über Stress oder den Alltagsanforderungen aufbauen. Das wäre für mich oder ist für mich auch der Grund, warum so viele immer wieder ins Yoga kommen, auch wenn sie jetzt sagen würden, vielleicht können sie mit dem Begriff Resilienz nichts anfangen oder es ist ihnen gar nicht so bewusst, aber es tut ihnen gut. Und sie tun was für sich und indirekt erhöhen sie ihre Resilienzfähigkeit. Wäre das so die Antwort?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Ja. Also A, wenn es die Antwort aus deiner Sicht ist, du weißt es ja, dann ist es auch die richtige Antwort, die jetzt gerade in der Sekunde gegeben werden sollte. Aber auch für mich das Ganze jetzt auf jeden Fall so gepasst. Und wir haben ja diesen wunderbaren Spruch, auf die großen Fragen des Lebens gibt es kein Fastfood als Antworten, mal irgendwann hier rausgehauen. Das heißt, du würdest jetzt in Sachen Yoga und allem, was da so mit zugehört, auch sagen, das ist ein Prozess.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist Yoga ein Prozess. Meine Headline, meine Erfahrung und mein Statement wäre, Yoga wirkt und es hilft immer. Egal, ob du jetzt körperliche Herausforderungen, mentale Herausforderungen, also körperlich oder psychisch irgendwie gestresst oder in Anspruch genommen bist, in einer depressiveren Phase bist, wo es mal gerade nicht so läuft. Ich gehe auf die Matte und danach ist es anders. Danach ist es besser. Ob es jetzt mein Rücken ist, ob es jetzt mein Geist ist oder meine Gefühlsebene. Yoga hilft immer. Es ist für mich oder auch für uns im Quest-Team das Tool zur Selbsthilfe, ja, weil nur du selber, also du selber gehst ja auf die Matte, es macht ja niemand mit dir, ist auch der große Unterschied zur Physiotherapie zum Beispiel. Es ist keiner, der an dir rummengt und zieht und zerrt und ich weiß nicht, das ist ja manchmal auch sinnvoll, aber hier tust du selber was dafür, für dein Wohlbefinden und für deine Gesundheit. Und das ist der große Unterschied.
Und das ist dann ja das Schöne und zugleich auch maximal Herausforderndste. Der Schlüssel ist man dann ja letztendlich doch selber und man muss selber irgendwann die E-Mail schreiben, den Hörer in die Hand nehmen, den Termin buchen, hingehen, das Ganze mal ausprobieren und so die eigenen Erfahrungen tatsächlich sammeln, die man dann da entsprechend hat. Was wäre denn jetzt, so ein paar Minuten haben wir noch, aber das würde mich jetzt vielleicht nochmal interessieren oder das ist auch letztendlich ja so, Veränderungen passieren ja in sehr, sehr kleinen Schritten. Und wenn wir jetzt irgendwo eine Zuhörerin oder einen Zuhörer haben, der sagt, diesen Schritt zur ersten Stunde irgendwie kann, will ich ihn noch nicht gehen. Und du müsstest dir jetzt so eine Gewohnheit für den Alltag raussuchen, die man vielleicht dann zumindest in einem ersten Schritt integriert. Gibt es da was, wo du sagst, das wäre so deine Empfehlung?
Ja. Das ist eine Folge, die für mich aus dem Yoga entsprungen ist, tatsächlich. Und dadurch, dass wir einen Hund haben, vielleicht hast du einen Hund, eine Katze oder ein Tier. Und dann schau mal, wenn das aufsteht. Also für mich ist es zur Gewohnheit geworden, morgens, wenn ich aufwache, nachdem ich wach geworden bin, nicht gleich aus dem Bett zu springen, sondern mich zu recken und zu strecken, zu dehnen in alle Richtungen, so wie es mir gerade wohltut, einfach um die Wirbelsäule und die Gelenke ja in Gang zu kriegen, zu mobilisieren, Verspannungen abzuschütteln und nicht gleich die Füße aus dem Bett und losrennen. Also ich stelle mir da gerne unseren Hund Aisha vor. Und was ich ganz wichtig finde, ist so eine Art mentales Programm, jeden Morgen aufzustehen und Ja zu dir selber zu sagen. Also das mache ich inzwischen und begrüße den neuen Tag damit. Ich bin so happy, immer wieder auf dieser Erde zu sein und jeden neuen Tag zu erleben. Und ja, klar, es gibt auch mal Tage, die dann sich so entwickeln, wo ich denke, eigentlich war das ja doch nicht so toll oder so. Aber diese Grundeinstellung, einfach positiv in den Tag zu starten, das finde ich sehr wichtig mit dem Recken und Strecken. Meinst du sowas in der Art, Jens?
Das meine ich. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil es ist ja wirklich, ist einmal diese körperliche Geschichte, die du da sehr gut herausgearbeitet hast, beziehungsweise auch, also wer jetzt sagt, das kann ich nicht oder das will ich nicht in meinem Alltag integrieren, so ja, dann lass es, weil wenn du die 15 Sekunden nicht hast, dann herzlichen Glückwunsch, dann läuft die Nummer auch nicht. Und das Zweite fand ich aber mindestens genauso wichtig, weil das ja auch eine Einstellung ist, wie ich so einen neuen Tag begegne. Und ich musste gerade an die witzige Geschichte denken, wir waren mal im Urlaub, sind dann wieder in Deutschland gelandet und sind dann irgendwie durch den Zoll oder durch irgendeine Kontrolle und haben dann zu demjenigen, der sie durchgeführt hat, gesagt, guten Morgen. Und die Antwort war dann, ja, was soll denn an dem Morgen gut sein? Und das war so das, wo ich sagen würde, okay, derjenige, der das damals gemacht hat, hatte exakt die andere Lebenseinstellung. Und ich finde das total bewundernswert und spannend und irgendwie wichtig, auch jeden neuen Tag zu loben. Und deswegen hat mir die Antwort jetzt auch persönlich schon mal sehr viel gebracht.
Ja, hat einem direkt schon mal gezeigt, wie wichtig es ist, zwischen seinen Ohren die richtigen Gedanken zu hegen und zu pflegen, da wir ja dann auch oft über das Thema Bewusstseinshygiene sprechen oder generell Bewusstsein. Es kann schon mit so einer Kleinigkeit anfangen, wie morgens einfach dankbar zu sein, aufgewacht zu sein wieder. Ja, es ist immer so ein Ding, dass das natürlich auch irgendwie, ja, seid dankbar und wir müssen mehr Dankbarkeit leben, ja auch irgendwie so salopp ist, aber ich kann das auch einfach wiedergeben, morgens schon mal aufzustehen, das meinetwegen dem Hund oder der Katze gleich zu machen, sich erstmal in alle Himmelsrichtungen zu strecken und zu räkeln. Und wenn man das nicht hat, zumindest einfach sich bewusst zu machen, es hätte heute Nacht auch einfach die letzte Nacht sein können. Das hört sich dann immer irgendwie so, ja, total philosophisch, schon irgendwie spirituell an. Aber nein, es kann jederzeit vorbei sein. Wir haben diese eine Reise, der wir hier nachgehen. Insofern fand ich auch den Punkt schön, das einfach schon mal mit der richtigen Einstellung zu machen und da das als kleines Tagesritual vielleicht einzubauen für jemanden, der sagt, hey, klingt mir interessant, klingt für mich super interessant, das Thema, aber habe ich bis jetzt noch keine Zeit gefunden oder Muße, mich da irgendwo anzumelden. Mit dem Blick auf die Uhr sehe ich auch, dass wir schon wieder mit großen Schritten in Richtung Ende einer super spannenden Folge gekommen sind. Und nichtsdestotrotz wollen wir doch noch mal kurz zurückblicken. Und ich merke, wenn ich uns hier so angucke, es gäbe noch 5 Zettel an weiteren Fragen. Und ich bin mir sicher, auch in dem weiteren Hergehen von Denkenswert, dem Podcast mit Potenzial, wird es bestimmt noch mal eine Folge zum Thema Yoga generell geben, da das ja einfach auch so viele Bereiche, wie wir heute gemerkt haben, miteinander verbindet. Nicht nur das Thema Achtsamkeit, nicht nur das Thema Resilienz, sondern auch das, wie gehe ich mit mir um, wie finde ich einen besseren Weg zu mir, bis hin zu der doch, wie sagt man, biologischen Komponente, dass es sogar direkte Auswirkungen aufs Nervensystem und den Stress hat. Also da ist ja super viel dabei. Aber bevor wir jetzt hier nochmal unsere klassische Abschlussrunde machen. Jens, mein Lieber, was brennt dir noch auf der Seele?
Gerade überlegt, noch so ein, zwei Fragen vielleicht zum Abschluss rauszuhauen. Du hast jetzt schon mal so die Zusammenfassung gegeben, weil ich habe mich gerade erschrocken, dass wir wahrscheinlich schon wieder so ein knappes Stündchen irgendwie gerade sprechen, weil es mir so vorkommt, als hätten wir wirklich erst vor 3 Sekunden angefangen.
Ja.
Ja, aber lass uns Marieke nochmal die Chance geben. Ich suche mir nochmal so ein, zwei Fragen, die so in Richtung Abmoderation gehen könnten, raus, und dann haben wir noch eine kleine Verabschiedung und dann war es das auch wieder mit der Folge Denkenswert, aber das schaffen wir vielleicht noch. Wir haben jetzt über das Körperliche gesprochen, wir haben über das Geistige, wir haben über Achtsamkeit und Resilienz geschrieben oder geschrieben. Geschrieben haben wir auch im Vorfeld und jetzt drüber gesprochen. Was würdest du denn sagen? Gibt es irgendwie eine Frage oder gibt es Fragen, die dir zum Thema Yoga eigentlich viel zu selten gestellt werden?
Ich würde es ein bisschen weiter fassen. Also zum Thema Yoga fällt mir jetzt so direkt nicht ein, aber vielleicht passt das indirekt dazu, weil Yoga ist ja für mich eine ganz wichtige Komponente. Wenn ich nicht 2, 3, 4, besser 5-mal die Woche auf meine Matte gehe und für mich selber Yoga mache, was ja anders ist, als wenn ich unterrichte. Wenn ich unterrichte, mache ich zwar kurz vor, aber ich bin ja mit meinem Gespür mehr bei meinen Teilnehmern als bei mir selber. Das heißt, wenn ich selber auf der Matte bin, ist das ein ganz anderes Praktizieren, was ich da für mich mache, als wenn ich unterrichte. Yoga macht mich in diesen turbulenten Zeiten stärker und auch resilienter, spüre ich. Und natürlich kommt auch meine Einstellung dazu und mein Hobby, die Spiritualität. Und die Frage, die ich in diesem Zusammenhang schon mir mal eher wünschen würde, wäre: Was lässt dich dann in diesen turbulenten oder auch angstmachenden Zeiten in der Ruhe und Kraft und vor allen Dingen in der Zuversicht bleiben und in die Zukunft schauen? Weil das finde ich wichtig, heutzutage. Und da kann ich ganz klar sagen, Yoga ist eine ganz, ganz wichtige Komponente für mich, um da widerstandsfähiger zu sein und mit dem gehen zu können, was jetzt gerade ist.
Nee, jetzt wird's abgebunden tatsächlich, weil die Antwort nochmal sehr, sehr schön war. Ja, Punkt. Will ich auch gar nicht mehr zu sagen. Dir gehören gleich auf jeden Fall noch die Schlussworte. Vielleicht von der Idee her, hier während die Zuhörer dabei sind, der lebendige Podcast, können wir jetzt ja nochmal eine kurze Redaktionsbesprechung machen, wie wir jetzt die Abmoderation für heute machen. Vielleicht der Werbeblock von David. Dann darf Marieke noch sagen, was sie schon immer mal sagen wollte. Und dann habe ich heute eine ganz coole Idee für die Verabschiedung, die wir hier immer mit drin haben. Wenn das für euch passt, können wir es jetzt ja mal so umsetzen. Wenn das nicht passt, werden die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich mitkriegen, wie wir hier live on cam anfangen zu diskutieren.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, Ladies and Gentlemen, das war's für heute von uns. Eine neue Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial, ist im Kasten, überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen herzlichen Dank natürlich auch wieder an mein Herzblatt in Hannover, Jens. Es war mir wieder eine Freude, dich und mich hier auf der Tonspur zu hören. Aber der größte Dank gilt heute unserem Gast, meiner Mutter, Marieke Kosegarten-Jung, Iyengar-Yoga-Lehrerin, Unternehmerin, Mutter von 4 Kindern. Shoutout, das hast du immer wundervoll gemacht. Diese ganzen Hüte hast du auch wundervoll unter einen Hut gebracht. Und in diesem Sinne herzlichen Dank für deine Zeit, deine Offenheit und vor allen Dingen dieses wunderbare Gespräch und diesen Austausch zum Thema Yoga, mehr Achtsamkeit und Resilienz im Alltag auf dem Weg zu mehr Gelassenheit. Von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön. Auch ich habe wieder völlig neue Seiten und Aspekte zu diesem Thema kennenlernen dürfen und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dabei warst.
Ja, schön. Danke dir, David, und danke dir, Jens, dass ihr mir die Chance gegeben habt, hier mal in eurem tollen Podcast, dessen Folgen ich ja fast alle verfolge und die ich richtig genial finde. Ich feiere die immer und auch poste ich die immer und verbreite die. Das finde ich sehr, sehr schön, was ihr da ins Leben gerufen habt. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr mir gegeben habt. Und ich habe tatsächlich noch so einen kleinen Schlusssatz, den ich mir überlegt habe, den wir auch immer in unserer Questteam Gesundheitswerkstatt haben. Den finde ich einfach sehr, sehr passend zu Yoga, Achtsamkeit und Resilienz. Wer keine Zeit hat, sich um seine Gesundheit zu kümmern, wird vielleicht viel Zeit in seine Krankheiten investieren müssen. Das Leben macht doch so viel mehr Freude in einem gesunden Körper. Und du kannst dafür so viel tun. Selbstverantwortung und Selbststeuerung, das sind doch die Schlüsselprinzipien. Finde, was dir Freude macht.
Und das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort. Du weißt es ja, normalerweise am Ende einer jeder Folge kommt jetzt noch die schlechte Verabschiedung von mir. Ich würde es heute aber gerne anders machen, weil ich weiß, dass es ja auch beim Yoga immer die typischen zwei Schlussworte sind. Vielleicht enden wir heute damit, Marieke, indem du sie sagst und vielleicht eine winzige Erklärung, was das eigentlich heißt, dahinter schiebst. Dann gehen wir heute nicht mit einem dummen Gequatsche von Jens, sondern mit einer sinnvollen Aussage von dir.
Du meinst das Schlusswort Namaste, lieber Jens?
Yes. Yes.
Und Namaste heißt in der Übersetzung, mein göttliches Selbst grüßt dein göttliches Selbst. Namaste.
Namaste. Namaste, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Bis.
Tschüss.